Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend zusammen. Mein Name ist Jan Balmes, auch ich darf euch herzlich willkommen heißen und euch versichern, wir sind bei euch. Was meine ich damit? Ganz einfach. Unsere Gedanken sind bei jedem Menschen, der oder die in dieser Woche zum ersten Mal Front- und Heckscheibe kratzen musste, um zur Arbeit zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei dieses Mal ging. Mich überrascht aber der erste Frost immer, was zur Folge hat, dass ich natürlich nicht vorbereitet bin. Dann wird der kaputte Eiskratzer der letzten Saison benutzt. Handschuhe gibt es logischerweise auch keine. Und dafür habe ich dann in der Folge während der Autofahrt eiskalte Hände. Dementsprechend dürfen wir euch als besonderen Service sozusagen daran erinnern, doch einmal eure Winterausstattung im Auto zu kontrollieren. Vielleicht solltet ihr euch auch an den kommenden Wochenenden etwas Zeit einplanen, um auf Winterräder zu wechseln. Sich vorzubereiten und den Umständen anzupassen ist ja nicht nur eine Frage der Sicherheit, sondern auch des Komforts. In diesem Beispiel geht es um unsere eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmerinnen. Komfort bedeutet aber auch Zeitersparnis und ein besseres Gefühl. Wenn ich gut zur Arbeit gekommen bin und meinem ersten Termin ein Hörsystem nach First Fit und einem einfachen Blick auf das Tonaudio angepasst habe, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen wie meinen Kunden danach mit vereisten Scheiben wieder losfahren zu lassen. Das kann funktionieren und mit Sicherheit empfindet der überwiegende Großteil der Menschen das als Verbesserung zu vorher. Trotzdem kann ich vielleicht mehr tun. Dazu gibt es verschiedene Methoden und Herangehensweisen. Natürlich objektive Messverfahren wie eine Perzentilanalyse, aber eben auch subjektive Messverfahren. Erinnert euch doch mal an die vergangenen Wochen im August. Da haben wir euch lautheitsbasierte Konzepte vorgestellt. Eins davon war eher eine Messung als ein Anpassverfahren, nämlich diese True Loudness-Sache, bei der es um die binaurale Lautheitssummation geht. Basis dessen ist aber eine klassische Lautheitsskalierung und die sollte eigentlich jeder von uns kennen, beschreiben und auch anwenden können. Leider wird dieses wertvolle Tool trotzdem gar nicht so oft benutzt im Alltag. Warum man das vielleicht trotzdem tun könnte, sollte, welchen Mehrwert sowas hat und was man damit alles erleben kann, wird euch heute von Natascha Wahrlicht geschildert, so rum. Sie verrichtet ihr Tagewerk bei Hörakustik Praskala im Ruhrgebiet, arbeitet, ist das richtig? Ich glaube ja, nahezu täglich mit der Lautheitsskalierung und ist jetzt heute hier bei uns im Podcast. Hallo Frau Wahrlicht, schön, dass Sie
Hallo
da sind.
Hallo Herr Balmes.
Aller Anfang ist schwer, aufgeregt.
Ja, ein bisschen. Ungewohnte Situation.
Absolut. Das ist jetzt ungewohnt, dafür machen Sie andere Dinge täglich und haben eine riesige Routine in diesen Dingen. Da können sich ganz viele andere, inklusive mir, eine gewaltige Scheibe von abschneiden. Ja.
Ja, wenn man sich täglich mit den Anpassungen beschäftigt, dann sollte das so sein, zumindest nach ein paar Jahren Berufserfahrung.
Genau. Ein paar Jahre Berufserfahrung, Sie waren auch schon mal in Süddeutschland, wir kennen uns aus Ihrer süddeutschen Zeit in Neu-Ulm, war das? Das war nicht Ulm, das war
richtig,
Neu-Ulm,
ne? Ja.
Genau, ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, auch vom Bundesland her, glaube ich.
Richtig.
Und da haben Sie schon gerne mit der Lautheitsskalierung gearbeitet. Verraten Sie uns doch mal, oder mir und allen anderen, warum?
Ich muss sagen, dass ich das System vorher auch nicht kannte, dass ich das in Ulm erst kennenlernen durfte. Aber es ist ein super simples Tool, um Hörgeräte möglichst optimal einzustellen, vor allem um den Kunden mit einzubeziehen. Denn der kommt in den Laden, möchte möglichst so hören wie vorher. Und die meisten Kunden freuen sich tatsächlich, wenn sie mit einbezogen werden und selber angeben können, wie laut sie was empfinden, auch mit den Hörgeräten dann.
Genau, und da gibt es diese Kategorien von, glaube ich, sehr leise bis sehr laut oder so.
Genau,
ne?
Also nicht gehört und schmerzhaft laut gibt es auch noch, nutzt man aber nicht, sollte man den Kunden auch immer mitteilen, dass das nicht vorkommt. Mhm. Aber der Kunde bewertet eben bei der Messung, wie laut er verschiedene Rauschsignale für die jeweilige Frequenz und Lautstärke dann empfindet.
Ich fand, Sie haben gerade schon einen sehr, sehr wichtigen und sehr guten Punkt gesagt, dass viele mit der Erwartungshaltung zu uns kommen und sagen, sie würden gerne so hören wie früher. Und das bezieht sich, glaube ich, einmal auf Situationen, was das Verstehen angeht, gerade in, weiß ich nicht, Gesprächen, Feiern etc., die typischen Dinge, die kennt ihr da draußen, aber auch was das Lautheitsempfinden angeht. Und ich habe es öfter erlebt, dass jemand bei einem Kontrolltermin vor mir sitzt und sagt, ich war irgendwie da und da, das war irgendwie viel zu laut oder ich konnte es gar nicht einschätzen von der Entfernung her oder war das jetzt zu laut oder beim Chor auch, singe ich jetzt zu laut, bin ich zu leise? Das sind ja eigentlich so klassische Dinge, die man gerne wiederhergestellt hätte, wo aber dann ein Hörsystem ab und an, wenn es nach First Fit eingestellt ist, Thema Kompression etc., nicht unbedingt immer das liefert, was es tun soll, oder?
Richtig, vor allem kommt dann ja noch der Aspekt Hörentwöhnung dazu. Der Kunde weiß eigentlich gar nicht mehr, wie klingt das denn, wie hört ein Guthörender das. Für den ist erstmal alles ungewohnt und natürlich auch wesentlich lauter und deutlicher. Und die Lautheitsskalierung arbeitet eben genau in dem Bereich, in dem auch das Hörgerät hinterher funktionieren soll. Empfinde ich jetzt was als leise, sehr leise, normal laut? Oder eben auch mal sehr laut wie ein Krankenwagen, der vorbeifährt.
Ja, cool, weil auch gewisse Dinge dürfen sehr laut sein. Das ist auch so ein bisschen so eine Philosophie von uns, dass wir sagen, wir wollen nicht alles, also jetzt von Starkey-Seite her, alles auf ein Level runterdrücken mit der Kompression, sondern laute Dinge dürfen auch sehr laut sein. Und vielleicht habe ich sogar, dann sind wir schon eigentlich bei den Sachen, was kann so eine Lautheitsskalierung leisten oder nicht, vielleicht auch ein kleines bisschen so eine Sensibilisierung, dass man den Leuten sagt, hey, laute Dinge dürfen auch laut sein, oder?
Richtig, genau. Das sollte man auch kommunizieren, da sollte man offen mit umgehen. Natürlich ein bisschen auch auf die Wortwahl achten, dass man jetzt nicht sagt, das ist sehr laut oder das kann unangenehm laut werden, sondern vielleicht auch sagen, obwohl die Geräte jetzt über die Lautheitsskalierung eingestellt sind, sie selber angegeben haben, was empfinden sie eben als laut oder sehr laut, dass es wesentlich deutlicher hörbar ist. Dass das aber auch ruhig so sein darf, denn der Guthörende empfindet das genauso. Und der würde sich vielleicht auch gerne mal die Ohren zuhalten, wenn der Rettungswagen direkt an einem vorbeifährt.
Mache ich sogar.
Ja, das geht mir oft auch so. Und das muss man natürlich trotzdem offen kommunizieren. Aber die Leute sind dann eher bereit, das zu akzeptieren und sagen, okay, mein Akustiker hat geschaut, dass das Hörgerät eben nicht unangenehm laut wird, aber bestimmte Geräusche sind nun mal dementsprechend deutlich hörbar.
Auch ein guter Punkt, also vielleicht ein Thema Sicherheit. Das heißt, wenn ich es in der Einweisung schon so darstelle, dass diese zwei Kategorien, also nicht gehört oder dann auch schmerzhaft laut eben draußen sind, kann ich Kunden oder Kundinnen auch mitgeben, okay, du kannst dir sicher sein, ich habe alles getan, damit das Hörsystem eben nicht so laut wird, dass es eben schmerzhaft ist. Also nochmal so eine, ja, zu mitgeben sozusagen, Sicherheit vermitteln, es ist alles so gut eingestellt, wie es sein soll.
Genau, wir stellen ja auch die MPO ein, zumindest sollte das immer noch eine Kontrolle sein, die ich mache, bevor ich die Hörgeräte abgebe. Und ich kann aus den Kurven, die ich ermittle, vor allem auch wenn ich die Lautheitsskalierung ohne Hörgeräte mache, genau sagen, bei welchem Wert, den der Kunde mir angegeben hat, liegt denn seine Unbehaglichkeitsschwelle? Denn es entstehen da ja oft Messfehler, wenn ich das rein über die Tonaudiometrie mache. Und über die Skalierung kann ich den Wert ablesen, ohne den überhaupt vorspielen zu müssen, dass der Kunde wirklich angeben muss, okay, jetzt ist es so laut, ich kann das wirklich nicht mehr aushalten.
Okay, klingt jetzt für mich nach einem Riesenaufwand. Bin jetzt ein bisschen plakativ und sage, jetzt wird es ohne gemacht, mitgemacht. Ist das so oder wo liegt denn da der zeitliche Invest sozusagen, den ich überhaupt erstmal aufbringen muss, um so eine Messung zu machen?
Nein, also ein großer Aufwand ist das überhaupt nicht, vor allem wenn ich die Messung erstmal ohne Hörgeräte mache, um bestimmte Werte zu ermitteln, dann bin ich da vielleicht bei 10 Minuten ungefähr, die ich brauche, auch mit den Hörgeräten. Wenn ich jetzt natürlich eben noch mit einplane, ich mache ganz klassisch mein First Fit, mache dann die Einweisung nochmal in die Messung, wobei der Kunde ja weiß, worauf er sich einlässt, kann ich dann da auch nochmal mit 10 Minuten pro Seite rechnen. Je mehr Punkte ich messe bei der Skalierung, desto genauer ist sie. Aber auch da kommt Routine rein, je öfter ich das mache, desto schneller funktioniert das, desto genauer ist dann auch irgendwann mein First Fit. wodurch ich auch den ganzen Anpasstermin kürzer gestalten kann.
Genau, den ganzen Anpasstermin kürzer gestalten, beziehungsweise vielleicht sogar sich eine ganze Anpasssitzung sparen, bei der es nur darum geht, dass das Lautheitsempfinden eben nicht so richtig ist. Auch hier wieder, wenn ich mich daran erinnere, es gab einige Termine, die wiederum bei mir gesessen haben. Also ihr merkt, ich habe da auch nicht alles richtig gemacht im Fachgeschäft, die ich mir im Endeffekt hätte sparen können, wenn ich vielleicht beim ersten Termin etwas mehr investiert hätte oder beim zweiten Termin, je nachdem, dann hätte ich mir diesen ganzen Termin sparen können und vor allem auch Kunde, die Anfahrt, die Parkplatzsuche und auch ein besseres Gefühl geben, dass sofort die bessere Einstellung im Hörsystem ist. Also der Invest sollte sich lohnen. Das heißt, wie viel Zeit in total, würden Sie sagen, dauert sowas?
Also ich sag mal, für die Erstanpassung ungefähr eine halbe Stunde, dann sind die Hörgeräte wirklich komplett eingestellt, sodass ich sie dem Kunden mitgeben kann. Genau, das reicht schon aus für ein optimales Ergebnis. Und die Kunden kommen beim zweiten Termin natürlich in den meisten Fällen gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die man geändert haben muss, aber man ist wesentlich schneller und der eine Anpasstermin mit der Skalierung reicht in der Regel aus.
Sehr cool. Gibt es Systeme, die besser funktionieren und oder weniger gut? Würden Sie sagen, mit höherwertigen Hörsystemen funktioniert es besser als mit einfachen Hörsystemen oder ist das im Prinzip ganz egal?
Das ist im Prinzip egal. Ich kann ja selber festlegen, wie viele Frequenzen bzw. welche Frequenzen ich messen möchte. Was natürlich wichtig ist, damit es optimal funktioniert, ist eine Otoplastik. Die sollte in der Regel schon verwendet werden. Einfach damit ich eine möglichst optimale Übertragung habe. Natürlich auch bezogen auf die Feature-Wirksamkeit in den höheren Technikstufen. Aber ich kann angefangen vom Festbetragshörgerät bis zum High-End-Gerät alle Einstellungen über die Lautheitsskalierung vornehmen.
Sehr cool. Und vielleicht macht es sogar Sinn, auch bei einfachen Systemen, Sie sagten gerade bei einem Festbetragshörsystem, sogar da das zu machen. A, finde ich es fair, das, also jetzt unabhängig der Preisklasse, ein Anpassverfahren anzuwenden, weil es einfach audiologisch sinnvoll ist und gut ist. Und B, auch hier, wenn ich vielleicht hier dieses Invest mache, dieses zeitliche Invest, muss ich nachher nicht noch eine zweite oder dritte Anpasssitzung, gerade vielleicht auch bei günstigen Hörsystemen, vornehmen.
Ja, der Kunde fühlt sich dann auch nochmal ganz anders wahrgenommen, selbst bei einer Festbetragsversorgung, für die er sich dann entscheidet, weil sein Geldbeutel einfach nicht mehr hergibt.
Das ist eine perfekte Überleitung zu einer neuen Kategorie, liebe Leute, die wir letzte Woche eingeführt haben, zum ersten Mal. Und die führen wir natürlich jetzt fort. Der Florian hat nochmal eine Aufzeichnung gemacht hier und ich tippe jetzt mal auf dieses Touchpad. Es ist orange, das seht ihr nicht. Ich tippe da mal drauf, hört mal hin, was kommt.
USP der Woche.
USP der Woche, ganz genau. Wir befinden uns im Oktober und haben ja gesagt, bei dieser Kategorie USP der Woche, die wir euch in Zukunft mitgeben wollen, ja, sprechen wir ein bisschen über die Dinge, nur ganz kurz, wo wir sagen, okay, die machen auch Starkey aus und die sind uns im Alltag besonders wichtig. Wir haben uns gedacht, für den Oktober suchen wir uns keine speziellen Features raus, sondern geben euch einen Gedanken mit, der ein bisschen aus dieser Starkey Hearing Foundation auch kommt, nämlich jeder soll das System bekommen, das für ihn geeignet ist. Jetzt sagte Frau Wahrlich gerade schon, vielleicht macht es sogar Sinn, bei einfachen Geräten eine Lautheitsskalierung zu machen, um auch hier ein gutes Anpassverfahren anzubieten, unabhängig des Geldbeutels. Und so gibt es zum Beispiel auch Features bei uns, die auch unabhängig des Geldbeutels in den Systemen drin sind, weil wir einfach sagen, das gehört zu jeder Versorgung hinzu, ohne dass man da jetzt speziell tief in die Tasche greifen muss. Ich hätte da ein Beispiel. Haben Sie vielleicht auch ein Beispiel für uns? Woran denken Sie da bei Starkey, wenn Sie sagen, was könnte Ihnen da einfallen?
Die Rückkopplungsreduzierung, die ist bei Starkey besonders gut, auch in den Festbetragshörgeräten.
Man könnte meinen, man hätte es vorher abgesprochen, aber nein, haben wir nicht. Vielen Dank dafür. Die habe ich tatsächlich auch hier stehen. Hier steht Rückkopplungsauslöschung. Prima, ich glaube, da haben wir seit 2011 nichts dran getan. Das ist seit 2011 immer noch, naja, also die ein oder andere Verbesserung. Klar, hat man natürlich schon über die Jahre hinweg dran vorgenommen. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was ja in jedem Hörsystem bei uns drin ist und gleichermaßen, wo wir sagen, das ist jetzt nichts, da muss man extra Geld für ausgeben. Denn Hörsysteme sollten, Schrägstrich dürfen nicht pfeifen. Da hat jeder von uns seinen Anteil dran, indem er eine ordentliche akustische Ankopplung wählt, Hashtag Otoplastik. Aber natürlich tun wir auch unseres und sagen, okay, wir fangen auch im Basisbereich eben mit der gleichen Ausstattung an und sorgen ja von unserer Seite aus dafür, dass es eben auch getan ist. Ich habe noch andere Beispiele hier stehen, denn zum Beispiel Cross-Bicross. Wenn ihr mal da draußen überlegt und sagt, Cross-Bicross ist ja auch ein Thema, das hat man nicht so wahnsinnig oft, aber wenn man es relativ einfach gestaltet haben möchte, dann könntet ihr eventuell mal an den US-amerikanischen Hersteller mit dem Stern denken, denn wir machen es preisklassenunabhängig auch hier per Funk. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Und wenn ihr mal in den Genuss, oder was heißt Genuss, wenn ihr mal eine Preisliste von uns seht, und dann dementsprechend eine Rechnung an euren Kunden schreibt, dann werdet ihr sehen, dass zum Beispiel dieser Cross-Sender bei uns sehr, sehr fair ist, weil wir einfach sagen, das ist ein Mikrofon, das ist eine Sendespule, das ist ein Energieträger und warum soll man dafür, was weiß ich, wie viel Geld nehmen. Also schaut da mal rein. Ich glaube, da kann man das Ganze fair versorgen. Wir wissen, das hat eine große Herausforderung, so eine Bicross-Versorgung, so eine einseitig unversorgbare Hörminderung und auch das soll ja gut funktionieren. Also, wenn ihr euch das merkt, wenn das hängen bleibt am Ende auch von heute als zweite Aussage neben der Lautheitsskalierung, fände ich das sehr, sehr cool. Prima. Soll ich nochmal, wir machen das jetzt nochmal hier und beenden offiziell damit die Kategorie. Frau Wahrlicht, Achtung.
USP der Woche.
So. Das gehört sich so. Habe ich mir sagen lassen, dass man das auch wieder beendet. Prima, damit sind wir wieder im Thema der Lautheitsskalierung. Und welche Anlage nutzen Sie?
Die Arcam tatsächlich. Ich habe es auch noch mit keiner anderen Anpass- oder mit keiner anderen Anlage gemacht. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel auch mit der Auricle funktioniert.
Ja. Genau. Ich glaube, in Lübeck ist ja ausgestattet mit den Auricles? Ist Auricles die Mehrzahl von Auricle?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ja.
Aber da habe ich auch noch vor meinem geistigen Auge diese Drücker, die man da Probanden in die Hand geben kann. Also damit funktioniert es auf jeden Fall auch. Schaut euch doch mal im Fachgeschäft um. Wenn ihr sowas noch da liegen habt, dann entstaubt es und schaut euch
teilweise
das mal genauer an.
Teilweise auch mit einer älteren Skala, die vielleicht nicht so genau ist wie die der Arcam, aber die wird immer noch verwendet, zum Beispiel für die Auricle.
Ja, sehr gut. Guckt euch das an. Es macht auf jeden Fall Sinn oder ergibt Sinn. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie daraus eventuell Dinge ableiten können aus so einer Lautheitsskalierung. Das heißt, mich würde interessieren, wenn ich mich jetzt für so eine Lautheitsskalierung entscheide, beziehungsweise das einmal mache, zweimal mache, dreimal mache, kann es dann sein, dass ich was daraus lerne? Also gibt es Dinge, die immer wieder auftauchen bei so einer Lautheitsskalierung?
Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt meinen First Fit mache mit der Otoplastik, die ich wähle und nach der Anpassformel, die ich für richtig halte, weiß ich irgendwann genau, wie das First Fit des Hörgerätes ausfällt, wenn ich eben dementsprechende Voreinstellungen vornehme. Das heißt, ich weiß genau, Hersteller XY gibt im Hochtonbereich für laute Eingangspegel grundsätzlich zu wenig Verstärkung oder im Tieftonbereich, dass da zu viel Verstärkung abgegeben wird. Das weiß man irgendwann schon, sodass man diese Einstellung auch schon vornehmen kann, bevor ich überhaupt die erste Lautheitsskalierung mit den Hörgeräten dann vornehme.
Perfekt. Ja, genau, um sowas geht es mir. Das heißt, Sie lernen auch tatsächlich, glaube ich, die Technik noch besser kennen und so ein bisschen so, wie sind die Herangehensweisen der einzelnen Hersteller. Finde ich super cool.
Genau, wie arbeitet das Gerät? Was muss ich dann vielleicht auch an den Stellern verändern, um zum Ziel zu kommen? In der Arcam ist das super. Da werden mir genau die Verstärkungswerte angezeigt, die ich dazugeben muss oder eben reduzieren muss. Und irgendwann weiß man das schon, wenn man eben seine Hersteller, die man im Portfolio hat, regelmäßig nutzt, dann kommt das wie aus dem FF.
Also Shoutout an die Jungs und Mädels von Acousticon. Ist ja sowieso eine coole Anpassanlage oder Messanlage. Und sie machen sich auch viele Gedanken, gucken über den Tellerrand und auch hier eine gute Arbeit gemacht. Aber wichtig ist mir nochmal, das funktioniert auch mit anderen Anpass, ich sage immer Anpassanlagen, mit anderen Messanlagen so genauso gut. Ja.
Genau, richtig. Hinterher kommt es ja auch darauf an, was ich letztendlich im Hörgerät umstelle.
Ganz genau. Sie sind dafür verantwortlich, ja. Und wir. Gibt es ja auch Grenzen? Frage ich mich auch, weil manchmal könnte es ja auch sein, dass es einfach nicht funktioniert. Gibt es dann Typ Mensch oder so, wo Sie sagen, das klappt nicht, muss mein Gegenüber irgendwie eine bestimmte Voraussetzung haben, muss er aufpassen können, muss ich fit sein, mache ich sowas besser morgens, besser abends? Irgendwie sowas in der Art? Gibt es was, worauf ich aufpassen muss?
Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es schwierig ist bei Kunden, die schon sehr vergesslich sind, Stichwort Demenz. Da wird es wirklich schwierig. Aber bei allen anderen würde ich sagen, wenn man eine gute Einweisung hat, die man möglichst einfach hält, dann funktioniert das bei fast jedem. Egal welcher Hörverlust, natürlich bei einem sehr hochgradigen Hörverlust, wo ich einen kleinen Bereich habe, in dem ich nur messen kann, wird es schwierig, eine Kurve zu ermitteln, weil ich eben nur 2-3 Lautstärken geben kann. Aber da kann ich mich dann einfach auf andere Frequenzen beschränken, die dann ermitteln und trotzdem möglichst optimal zum Ziel kommen.
Auch hier, ja, dann klappt es bei gewissen Menschen nicht, wo sie sagen, jetzt Stichwort Demenz. Auf der anderen Seite, wenn sie eine Routine haben, und die haben sie ja, und dann wissen, okay, jetzt habe ich dieses oder jenes Hörsystem gewählt, bei der Anpassung weiß ich halt aus der Erfahrung, dass ich hier oder da eine Über- oder Unterverstärkung habe, dann kann ich das hier genauso anwenden. Und auch die Menschen, die sich vielleicht nicht so ausdrücken können, in dem Moment mir nicht das Feedback geben können, was ich eben bräuchte, kann ich hier aus meiner Erfahrung dann anwenden, und letztendlich helfe ich dann da auch.
Genau, richtig. Also auch da geben die Kunden einem schon positives Feedback, weil ich eben genau weiß, was ich mache, wie viel Verstärkung ich am besten dazugebe, wegnehme.
Perfekt. Das hört sich doch so eigentlich ganz gut an. Und ich glaube, ich habe noch einen Punkt, denn so etwas könnte etwas sein, also diese Messung, könnte etwas sein, was ich nur im Fachgeschäft machen kann. Ich stelle mir das jetzt vor, eine Lautheitsskalierung über einen Lautsprecher, über eine Fernanpassung beispielsweise, wird eher schwierig. Das heißt auch hier, um euch auch das noch mitzugeben, eine wunderbare Messmethode, um einfach auch meinen Standort zu festigen, mein Fachgeschäft vor Ort herauszuheben und einfach das mehr zu machen, was vielleicht der ein oder andere eben nebendran nicht macht. Oder aus Bequemlichkeit drauf verzichtet.
Genau. Der Kunde bekommt bei uns ein anderes Gefühl als vielleicht bei dem Akustiker, wo er vorher war, wo er gewechselt hat, weil das eben nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er wollte natürlich hören, das hat er bei dem anderen Akustiker dann vielleicht nicht bekommen.
Ja, so einfach ist das. Also nehmt es mit auf, überlegt euch, ob das passt in euer Anpasskonzept. Oder überlegt euch einfach was. Es ist immer gut, mehr zu machen. Das sage ich immer. Immer gut, mehr zu machen als den Freiburger. Also
das
der
ist
Freiburger
richtig.
Ist gut und der ist wichtig, aber man kann so viel anderes machen. Und das sollte ja auch so sein. Cool. Haben Sie noch irgendetwas, was Sie da unbedingt loswerden wollen, wo Sie sagen, das in dem Zusammenhang wichtig?
So spontan fällt mir da nichts ein. Sie haben eigentlich alles schon gesagt. Wichtig ist, dass man noch was macht, außer einer Freifeldmessung zur Kontrolle. Der Kunde fühlt sich gut aufgehoben. Das ist das, was ich mitgeben kann. Ja.
Sehr cool. Dann würde ich das Ganze auch schon an dieser Stelle so stehen lassen wollen.
Ja, sehr schön. Nee, also ich habe nichts mehr hier auf meinem Zettel, was ich noch ergänzen könnte.
Sehr gut. Okay, ja cool. Dann passt das doch. Von daher für jetzt schon einmal vielen Dank. Das war, fand ich, sehr aufschlussreich. Wir werden die Facebook-Seite einmal natürlich auch bei uns verlinken, falls man da Interesse hat, mal drauf gucken kann. Jetzt weiß ich gar nicht, geben wir irgendwelche Kontaktdaten von Ihnen raus, falls jetzt jemand unserer Hörer, Hörerinnen Fragen haben sollte? Machen wir sowas?
Die E-Mail-Adresse der Firma könnte man angeben. Meinen Namen kennt man jetzt, die landen dann auch in der Regel bei mir, wenn irgendwelche Fragen sein sollten.
Okay, also auch hier, wenn Frau Wahrlich das so anbietet, dann macht doch vielleicht einfach da Gebrauch von. Wir haben uns extra überlegt, wir machen das jetzt nicht mit einem Messbox-Hersteller hier, sondern einfach sozusagen aus der Praxis heraus. Und dafür vielen, vielen Dank. Das war sehr cool und, glaube ich, so für das, was ihr im Alltag braucht, waren da schon viele coole Eindrücke dabei.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, gerne. Dann dürft ihr euch da draußen nächste Woche auf den zweiten Teil unserer Prüfungsvorbereitung freuen. Also wie war das hier? Winterprüfung is coming, Teil 2. Nächste Woche mit dabei ist die Diana Pollische und der Florian. Denkt bitte dran, ihr dürft uns noch Fragen schicken bis diesen Freitag, also bis zum 18. Nee, Freitag ist der 15., glaube ich, oder?
Ja.
Ja, vielen Dank nochmal für das. Ja, Sie hören auch noch zu, sehr gut.
Ja, natürlich.
Klasse. Genau, also ihr dürft uns noch eure Fragen schicken. Wir werden uns dann nochmal abstimmen und dann am 18. die Aufzeichnung machen, ganz genau, um dann ja nächste Woche Mittwoch euch ein Paket zu bieten, um euch zu unterstützen, wenn es um die Gesellenprüfung geht für diesen Winter. Der Florian plant eine Online-Vorbereitung für Anfang Dezember. Da habt ihr auf unsere Insta-Story schon fleißig geantwortet. Vielen Dank dafür. Wir haben euch da mehrere Daten gegeben. Ihr habt gesagt, Anfang Dezember wäre für euch das Beste. Darüber sind wir natürlich sehr happy und machen das auch gerne. Also da Augen und Ohren offen halten. Sobald es da ein konkretes Datum zu verkünden gibt, hört ihr das hier oder lest es auch bei Insta oder sonst wo. Genau, sonst Fragen an training@starkey.de oder schickt sie uns auch bei Insta. Wenn ihr unsere Prüfungsvorbereitungen, unser Material dazu haben wollt, auch da einfach eine E-Mail schicken und dann bekommt ihr als Antwort von uns das Material. Tja, und ansonsten Feedback und Themenvorschläge, das kennt ihr schon, an training@starkey.de mit dem Betreff Podcast. Und ihr dürft gerne auf Instagram vorbeischauen, dürft euch da austoben, schaut auf YouTube vorbei. Wenn es um Neuigkeiten geht, gerne auch auf starkeypro.de. Da gibt es auch viele wichtige Infos. Klickt hier auf Abonnieren und dann hört ihr nächste Woche wieder rein. Denn es heißt, Welcome to Starkey Experts, immer mittwochs und überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Tschüss, Frau Wahrlich.
Tschüss.